Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Schönen guten Abend heute aus dem Kanzleramt in Wien, wo wir zu Gast sind und ein Interview mit Christian Stocker, dem Bundeskanzler der ÖVP, machen, anlässlich der Reformen, die die Regierung angekündigt hat, ob da wirklich so viel weitergegangen ist bei Gesundheitsreform und Co., aber auch was es mit der Mehrwertsteuersenkung auf sich hat und die Aufregung, das möchte ich jetzt eben Bundeskanzler Christian Stocker fragen. Schönen guten Abend.
Grüß Gott.
Herr Bundeskanzler, fangen wir damit an, dass wir auch letztes Jahr im Sommer schon hier gesessen sind und ihr habt alle angekündigt, große Reformen in 4 Bereichen, darunter auch, es müsse eine große Gesundheitsreform geben. Sind Sie der Meinung, dass das groß ist?
Ja, ich bin der Meinung, dass es groß ist. Es ist ein großer Schritt, ein Schritt, der bisher so noch nie gegangen wurde. Wir haben immer gesagt, wir sehen den Patienten im Mittelpunkt, die Menschen sehen wir im Mittelpunkt von allen Reformen und wir denken diese Reformen auch aus Sicht der Betroffenen, aus der Sicht der Menschen vor allem. Und wir haben so gedacht, dass wir gesagt haben, es sollen sich die Wartezeiten für die Behandlung, wenn jemand ein gesundheitliches Problem hat, verkürzen. Die Behandlung soll dort erfolgen, wo sie bestmöglich gemacht werden kann und erbracht werden kann. Und wir wollen dafür die Strukturen herrichten. Und wir haben das auch in dieser Weichenstellung am 30.06. Das ist ja nicht das Ende der Reformpartnerschaft, das ist ein Zwischenschritt, wo wir gesagt haben, in welche Richtung wir gehen wollen. Das haben wir auch gemacht.
Aber die Linien verstehe ich und ja, das klingt doch alles gut, aber die Details fehlen. Wie wollen Sie dazu kommen?
Ein paar Details dazu. Also zum einen, was ich auch nicht vergessen will, ist, für die Menschen wird es auch insofern einfacher, leichter, weil wir diese Mehrfachbefundungen durch Röntgenbilder, Blutbefunde abschaffen werden. Auf der E-Card wird das gespeichert sein und für die, die diese Daten haben sollen, abrufbar sein. Also die Durchgängigkeit von Sozialversicherung, Land, Bund, das wird es geben. Das Zweite ist, wie wollen wir das erreichen, dass die Wartezeiten verkürzt werden und die Behandlung bestmöglich dort erfolgt, wo sie erfolgen soll. Der Ausbau der Primärversorgungszentren war schon in Diskussion, ist ein wichtiger Baustein. Genauso wichtig ist aber, dass wir Telemedizin als neue Form einführen wollen. Genauso wichtig ist, dass neue integrierte Versorgungsmodelle, wie es so schön im Technischen heißt, geschaffen werden. Was meinen wir? Facharztzentren, die Spitalsambulanzen entlasten sollen, damit wir dort behandeln, wo es am besten ist. Und dazu braucht es eine flächendeckende Versorgung in Österreich. Wenn wir die hergestellt haben, geht es um strukturierte Patientenwege, dass die Menschen auch dorthin kommen, wo sie hin wollen und sollen. Und damit schaffen wir die Entlastung der Spitäler, gleichzeitig auch eine neue Struktur bei Planung, Finanzierung und Steuerung. Also es ist ein großer Schritt, der hier gelungen ist.
Aber bis auf, dass Sie das jetzt digitalisieren wollen und dass all diese Daten auf der E-Card drauf sind und alle sie kriegen, wie wollen Sie denn sicherstellen, dass es diese Facharztzentren überhaupt gibt? Wo kriegen Sie die ganzen Fachärzte auf Kasse dann her?
Die Fachärzte, betrifft die Ärzteausbildung. Das heißt, wir haben viele Ärzte, die wir ausbilden, die nicht in Österreich tätig sind. Da gibt es im Regierungsprogramm ein Vorhaben dazu. Das gehört natürlich im Zuge der Umsetzung der Reform hier dazu, war aber nicht Gegenstand der Verhandlungen, weil wir gesagt haben, wie organisieren wir Versorgung mit Planung, Finanzierung und Steuerung und was wollen wir damit erreichen.
Bei den Primärversorgungszentren sind zwar die meisten Spitalsärzte der Meinung, das ist eine gute Idee, aber die Hausärzte haben jetzt schon gesagt, das ist gefährlich.
Bei Veränderungen wird es immer Gruppen geben, die es befürworten. Es wird welche geben, die es kritisch sehen. Das liegt in der Natur der Sache. Wir wollen das Ziel erreichen.
Aber auch da muss ich Sie fragen, mit welchen Ärzten? Weil da geht es ja immer darum, dass man Kassenärzte will. Sie wollen ja nicht Ärztezentren mit Wahlärzten haben, das gibt es jetzt schon, sondern mit Kassenärzten, oder?
Natürlich, das soll im öffentlichen Gesundheitssystem ein Baustein sein. Wir wollen das öffentliche Gesundheitssystem stärken. Hier geht es darum, dass natürlich auch die Träger gefordert sind, dass die Bedingungen für die Ärzte überall in etwa gleich sind. Das ist ja auch Teil dieses Reformpapiers, dass wir gesagt haben, wir wollen auch einheitliche Tarife mit einer Bandbreite.
Das heißt, in allen Bundesländern, dann wissen wir, warum der Hans-Peter Doskozil ablehnt.
Naja, das ist auch so ein Beispiel. Ich sage, wenn diese Reform so klein wäre, dann würde sich ja nicht einmal die Ablehnung auszahlen. Also offensichtlich ist sehr ausreichend, dass es hier noch Gesprächsbedarf gibt. Das Ziel ist natürlich, dass sie gemeinschaftlich getragen wird. Die Länder waren in Form des Scheidenden, damals aber noch am letzten Tag im Amt befindlichen Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, Tiroler Landeshauptmann Matle, eingebunden, auch mit dem jetzigen Landeshauptmann Wallner, der Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz ist. Die Abstimmung der Länder erfolgt in der Regel in diesem Gremium. Das heißt, sie sind mit am Tisch gesessen und beide Landeshauptleute haben das auch mitverhandelt.
Mhm. Jetzt hat die Corinna Schumann, die Gesundheitsministerin der SPÖ, gesagt, es wird bis zu 50 Spitälerschließungen geben in Österreich, also kleinere Landspitäler. Sie lachen. Wird es die geben oder wird es nicht geben?
Es beginnt die österreichische Diskussion wie immer am falschen Ende. Das Ziel muss sein, zuerst brauche ich die Versorgungslandschaft, die dafür sorgt, dass jene, die ein Spitalbett brauchen, es auch dort erhalten, wo sie es brauchen. Jetzt davon zu reden, was geschlossen wird, ist das andere Ende dessen, was eigentlich notwendig ist, nämlich zuerst den Ausbau der Versorgungslandschaft, zuerst sicherzustellen, dass wir den Grundsatz digital vor primär, vor sekundär auch verwirklichen. Dann ist notwendig, dass die Patientenwege strukturiert werden, damit die Patienten auch dorthin gehen und dorthin kommen, wo sie hin wollen und sollen. Und dann kann man darüber reden, welche Bettenstruktur braucht man wo. Und daher würde ich bei dem beginnen, was als erstes zu tun ist und nicht bei dem, was am Ende zu entscheiden ist.
Mhm. Wobei ich jetzt dazu sage, wurscht, wie sie das jetzt kommuniziert hat, und ich verstehe da ihren Punkt, aber Spitalsärzte oder sogar Klinikchefs sagen, es würde tatsächlich mehr Sinn machen, auch speziell für einige Bundesländer, mehr Schwerpunktspitäler, statt lauter kleine Landspitäler, wo die Erfahrung für Operationen fehlt?
Wir haben ja in der Planung und in der Steuerung im Gesundheitswesen auch neue Mechanismen vorgesehen. Vor allem auch, dass wir Blockaden zwischen den jeweiligen Trägern und Institutionen auflösen wollen durch ein Schiedsverfahren. Ich halte auch das für einen wesentlichen Schritt. Im Übrigen haben wir auch die Finanzierung aus einer Hand in einem Bereich auf den Weg gebracht. Das heißt, in diesen Gremien wird das dann zu entscheiden sein. Ich bin nicht der Experte, der Ihnen heute sagen kann,
welche Standorte geschlossen werden.
Auch das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist auch nicht der Punkt dieser Reform. Das ist keine Reform zur Schließung von Krankenanstalten. Das ist eine Reform zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung, der Gesundheitsversorgung für die Menschen in unserem Land. Das Ziel ist, dass die Menschen länger gesund bleiben, gesund älter werden können und bestmöglich versorgt werden. Wir haben kein schlechtes Gesundheitssystem. Man darf nie vergessen, es gibt kaum ein Land, wo Spitzenmedizin unabhängig vom Alter und Einkommen zur Verfügung gestellt wird. Aber wir müssen effizienter werden, wir müssen auch das Angebot erweitern, auch die Digitalisierung hineinnehmen.
Und wir haben viel weniger gesunde Lebensjahre, also zum Beispiel im Vergleich zu Skandinavien 10 Jahre weniger.
Wir haben eine ähnlich hohe Lebenserwartung, genau, aber weniger gesunde Lebensjahre. Und wir wollen die gesunden Lebensjahre verlängern.
Mhm. Trotzdem, wie finanzieren Sie jetzt das Ganze? Bei mir sagen die Spitalsärzte eben dadurch, weil so rasch wird sich das leider nicht ändern, dass jetzt chronisch Kranke da sind. Das hat einfach auch mit der Babyboomer-Generation zu tun. Das sind sehr viele Menschen, die Lebenserwartung ist hoch, dass das nicht so einfach wird, dieses Gesundheitssystem so aufrechtzuerhalten.
Man muss sich, glaube ich, von einem Gedanken verabschieden, dass im Gesundheitssystem alles billiger wird. Es kann effizienter werden.
Es wird teurer.
Richtig.
Weil die Spitzenmedizin teurer wird.
Auch weil die Demografie.
Und die Demografie so ist, wie wir gerade gesagt haben.
Deshalb ist ja so wichtig, dass die gesunden Lebensjahre mehr werden, weil das sind auch für das Gesundheitssystem günstigere Jahre. Also das greift ja Hand in Hand. Das
ist also mehr in Prävention gehen.
Prävention ja, aber ich würde, da gehört viel mehr als Prävention dazu. Aber alles zu unterstützen, was dazu führt, dass gesunde Lebensjahre mehr gesunde Lebensjahre werden, dass diese Phase länger dauert und dann, wenn es notwendig ist, aber die Medizin zur Verfügung steht, die wir gewohnt sind, nämlich Spitzenmedizin ist das Ziel, dass es aber insgesamt billiger wird, ist eine Illusion, die ich nie erweckt habe. Wir müssen die Mittel, die wir haben, effizienter einsetzen. Es wird automatisch teurer werden, das ist keine Frage. Aber die Entscheidung ist ja, wie gehen wir mit den Notwendigkeiten, mit dem, was an Mitteln notwendig ist, effizient um. Das heißt, brauche ich immer ein Spitalbett für die jeweilige Erkrankung oder kann ich das
ambulant machen?
Oder über Telemedizin, über Digitalisierung. Da wird vieles auch möglich sein. Auch in anderen Ländern gibt es die Beispiele schon.
Da gibt es eine höhere Gesundheitskompetenz zum Beispiel in den skandinavischen Ländern.
Das sind nicht nur skandinavische Länder, Niederlande, Dänemark haben ähnliche.
Das sind überall dort, wo die Gesundheitskompetenz höher ist als bei uns. Ist halt so.
Werden wir sie heben müssen.
Mhm. Haben Sie da Pläne?
Naja, wenn es heißt, mehr gesunde Lebensjahre, heißt das auch mehr Gesundheitskompetenz. Das heißt, mehr Bewusstsein, wie schaffe ich das? Das ist nicht nur eine Aufgabe der Institutionen, es ist eine Aufgabe der Gesellschaft und letztlich des Einzelnen. Eigenverantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen, ist auch ein Thema.
Kommen wir apropos Gesundheitskompetenz zu einem anderen Reformteil dieser Reformpartnerschaft, der da vielleicht eine große Rolle spielt, nämlich Bildung. Da sagen jetzt auch viele, da passiert zwar was in den Kindergärten, eh wichtig, aber sonst nicht.
Würde ich so auch nicht sehen. Richtig ist, bei den Kindergärten passiert etwas. Elementarpädagogik wird einheitlich vom Bund geregelt werden können, was die Qualitätsstandards betrifft. Das halte ich für einen Fortschritt. Hier gibt es auch eine Einigung mit Ländern und Gemeinden, wie das erfolgen soll. Auch über die Kriterien ist weitgehend Einigkeit erzielt worden. Das ist einmal die Grundlage, dass das Schulsystem auch funktionieren kann. Weil wenn die Elementarpädagogik gut ist, kann man darauf aufsetzen. Das Zweite ist, wir haben, weil wir wollen, dass am Ende der Schulpflicht Lesen, Schreiben, Rechnen als Kompetenz vermittelt wurde, auch die Schulautonomie gestärkt, indem man individuell auf den Standort, auf die jeweilige Struktur eingehen kann und die Organisation darauf ausrichten kann. Das heißt, eine Deutschförderklasse wird nicht überall notwendig sein, da wird manchmal individuelle Unterstützung und Förderung ausreichen. Manchmal wird es vielleicht notwendig sein, hier die Individualität zu berücksichtigen und die Verschiedenheit in diesem Land wird über Schulautonomie geschehen. Und wenn in einer Schule Probleme entstehen, und das passiert zunehmend, leider, ist es auch gut, wenn alle an der Schule Bediensteten aus einer Hand beschäftigt sind und nicht mehrere Rechtsträger Dienstgeber sind, weil das verkompliziert es noch einmal. Und das wird in den Bildungsdirektionen gebündelt. Also es gibt schon vieles, was hier wirklich Fortschritt bedeutet und dazu führen soll, dass wir bessere Bedingungen in den Schulen in Zukunft haben werden. Für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Pädagoginnen und Pädagogen.
Aber trotzdem, hatten Sie nicht vor einem Jahr, Sie alle, Sie, die SPÖ und die NEOS, weit größere Pläne vor und sind dann im Endeffekt am Föderalismus und wahrscheinlich auch am Nein der Bundesländer und Gemeinden gescheitert?
Würde ich jetzt so auch nicht sehen, weil wir haben mehr erreicht, als bisher erreicht worden ist. Jetzt sage ich ein kleines Beispiel, ja, das vielleicht für manche.
Ja, aber wenn jahrelang nichts erreicht wurde, ist ein bisschen mehr erreicht vielleicht nicht ausreichend.
Was ist ausreichend? Ich finde, es ist ein großer Schritt. Ich habe gelernt, es ist ohnehin nicht ausreichend. Wir haben in nicht einmal eineinhalb Regierungsjahre 4 Budgetjahre abgeschlossen, wenn jetzt das durchs Parlament geht. International große Anerkennung, große Staunen, dass das möglich ist. Es wird bei uns als selbstverständlich gesehen. Wir haben Anpassungen unter der Inflation bei Pensionisten halbwegs einvernehmlich geschafft, fragen mich viele, wie das geht. Wir haben einen Abschluss im öffentlichen Dienst aufgemacht, fragen mich viele, wie das geht. Wir haben vieles erreicht, Stabilitätspakt, wir haben unsere Ziele erreicht, was die Defizitverfolgung.
Herr Bundeskanzler.
Es ist immer zu wenig.
Herr Bundeskanzler, ich kenne das, das haben all Ihre Vorgänger auch gehabt. Die waren immer der Meinung, wirklich, dass man sie unfair behandelt. Selbst Werner Faymann.
Nur damit kein Missverständnis.
Karl Nehammer so und so.
Das ist für mich keine Frage der Fairness. Es ist nur die Erwartungshaltung, dass irgendetwas einmal so ausreichend bezeichnet wird, habe ich einfach nicht.
Nein,
und daher
sage
ich, ich glaube, es ist deshalb ein großer Schritt.
Okay.
An ein paar Beispielen. Jugendschutz. Eine Minimaterie ist Jahrzehnte nicht gelöst worden. Mhm. Jahrzehnte, stammt aus dem Konvent, ist zumindest jetzt gelöst. Mhm. Zweiter, schon viel größerer Schritt. Wir haben erstmals bei der Energie eine Entflechtung in der Verfassung geschafft. Das heißt, für die Menschen sagen, was habe ich da davon? Es ist klar, Bund und Land haben zugewiesene Kompetenzen. Das bedeutet, dass wir in den Energiegesetzen in Zukunft keine Zweidrittelmehrheit mehr brauchen werden, wenn sich das umsetzt. Da sind wir viel schneller, das heißt schneller billigeren Strom, schnellerer Netzausbau, schnellere Maßnahmen für die Menschen. Das wirkt sich auch aus.
Ich habe die Energie auch nicht angesprochen. Bei der Gesundheit habe ich es angesprochen, wenn mir da wirkliche Profis sagen, es wird nicht ausreichen. Das sind mit den Patienten arbeiten.
Natürlich, ich nehme das
auch so. Wir sind beide jetzt keine Spitalsärzte.
Das ist ja auch nicht der Abschluss jedweder Gesundheitsreform, nicht einmal dieser. Wir haben das als politische Einigung für die Weichenstellung, was jetzt umgesetzt werden soll, bis Jahresende in Gesetzesform, dass das vorliegt zur Beschlussfassung. Dass wir nicht mehr weiterreden in der Entflechtung der Kompetenzen Land-Bund bei den Krankenanstalten, haben wir nie gesagt. Wir werden weiterreden.
Das heißt, das bleibt das Ziel?
Natürlich. Und wir waren da auch einen großen Schritt weiter. Wir haben ihn nicht abschließen können in der Zeit. Aber ich habe die große Bereitschaft gesehen, dass wir darüber reden können und auch hier eine Entflechtung schaffen. Es traut uns ohnehin.
Das Nein vom Doskozil hat er mit dem Punkt zu tun.
Naja, der Landeshauptmann Doskozil hat, glaube ich, grundsätzlich Nein gesagt. Das verbindet ihn mit der größten Oppositionspartei in diesem Land, aber Nein sagen ist keine Ansage für die Zukunft. Wenn wir die Zukunft gestalten wollen, werden wir Veränderung brauchen und dann wird man auch Ja sagen müssen.
Dann, bevor wir zur größten Oppositionspartei in dem Land kommen, den Umfragen, würde ich gerne noch die Mehrwertsteuersenkung auf einzelne Lebensmittel ansprechen. Da gibt es einen ziemlichen Aufschrei, gerade unter kleinen Händler, die den Eindruck haben, das ist ein Schildbürgerstreich und die, weil sie wissen, die Semmel mit Butter, die schon gestrichen ist, nicht mehrwertsteuerbefreit und die getrennt ist schon. Und für kleinere Händler ist das alles aufwendiger als vielleicht für die großen Ketten, das wissen wir auch. Warum macht man sowas?
Naja, vielleicht beginnen wir einmal damit, dass wir im Vorjahr diese Vorschläge zur Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel ja nicht selbst entwickelt haben, sondern das ist uns von Oppositionsparteien gesagt worden, das wurde uns von Experten gesagt, das wurde uns von Institutionen gesagt, das wurde uns auch von der größten Oppositionspartei gesagt. Jetzt haben wir es gemacht.
Weil die Lebensmittelpreise sehr hoch sind in Österreich, das ist so.
Es wurde vorgeschlagen, diese Maßnahme zu treffen. Wir haben sie jetzt getroffen und in der Umsetzung steckt sehr oft der Teufel im Detail. Und es war nie mein Ansinnen, dass ich für kleine Lebensmittelhändler, wo ich froh bin, dass es sie gibt für die Nahversorgung, unüberwindbare Hürden aufgebaut werden. Das tut mir leid und Lösungen braucht es da und dort und auch in diesem Fall. Aber vorgeschlagen wurde es uns schon von vielen. Und jetzt sage ich dazu, auch zu dieser Cent-Debatte. Wir halbieren die Mehrwertsteuer auf diesen ausgewählten Warenkorb. Und jetzt wird mir vorgerechnet, bei der Butter, wie viel Cent das sind. Alles richtig. Ich hätte die Diskussion gerne gehört, wenn wir die Mehrwertsteuer um 5% erhöht hätten, auf genau diese Produkte, um genau diese paar Cent. Bleiben wir redlich, bleiben wir auch fair in der Beurteilung. Es ist inflationsdämpfend, es haben viele verlangt. In der Umsetzung zugegeben ist es für manche tatsächlich ein Problem, da braucht es auch eine Lösung. Aber ich sage auch ganz offen, und ich komme jetzt in der Welt viel herum, ich habe international viele Kontakte, ich komme in dem Land viel herum. In der Reformpartnerschaft haben wir über grundlegende Problemstellungen in diesem Land gesprochen. Wenn es dann nur mehr darum geht, ob die Wurst in der Semmel oder außerhalb der Semmel ist und dass das letzte Problem unserer Republik ist, werde ich mich diesem Problem mit 100% Einsatz widmen.
Es ist nicht das letzte Problem, es ist nur ein Symptom. Und Sie wissen natürlich
auch nicht.
Nein, aber Sie wissen schon, dass die Teuerung in dem Land ein großes Problem für viele ist und für immer mehr wird. Das habe ich jetzt gemeint.
Ja, aber deshalb haben wir die Energiepreise gesenkt, deshalb haben wir eine Spritpreisbremse. 10 Cent ist, wir sind verlacht worden wegen 10 Cent. 10 Cent sind pro Tag ein paar Euro. Andere Länder schaffen das gar nicht, diese 10 Cent. Und wir sehen in der Inflationsrate, es gehen die Spritpreise Gott sei Dank auch aufgrund der internationalen Entwicklung im Nahen Osten zurück. Aber wir haben einen Beitrag geleistet, dass sie in der Hochphase nicht über Gebühr gestiegen sind.
Aber schauen Sie, Herr Bundeskanzler, auch wenn Sie andere Länder vergleichen, und ich schaue auch sehr viel auf andere Länder, es ist nicht so, dass Regierungen nicht in anderen Ländern auch in der Krise wären. Es sind eher die Ausnahmen, wo sie es nicht sind, muss man dazu sagen, die Regierenden. Und das hat schon auch eben mit Teuerung und Co. zu tun. Ja, und die ist bei uns halt auch höher als in vielen anderen EU-Staaten, und das seit Jahren.
Seit Jahrzehnten haben wir einen Unterschied in der Inflationsrate, das ist auch nicht neu. Mhm. Und diese Zehntelprozent, die wir in der Unterschiedlichkeit haben, die haben wir in der Vergangenheit gehabt, haben wir jetzt. Deshalb bin ich ja so dahinter, dass wir den Österreich-Aufschlag auch wegbringen, weil auch das ein Teil dieser Differenz ist. Daran arbeiten wir. Aber die Inflationsrate ist im Jänner bei 2% gelegen, am Zielwert. Jetzt ist sie gestiegen. Na, ja, aber den Irankrieg habe ich nicht begonnen.
Nein, eh nicht. Aber für die Menschen ist es halt trotzdem eine Belastung.
Ja, und deshalb haben wir die Spritpreisbremse gemacht. Wir haben etwas getan. Und diese 10 Cent sind nach Beurteilung 0,2% in der Inflationsrate. Das ist etwas. Mhm. Und jetzt sehen wir, sie sind Gott sei Dank, ja, wir sind froh darüber, wir nähern uns dem 2%-Ziel. Beim Wirtschaftswachstum sind wir jetzt bei 0,9, sehr nahe bei dem 1%-Ziel. Und wir haben erstmals weniger Asylanträge, Erstanträge wie Außerlandesbringungen, auch die 0%. Also in den Zahlen liegen wir nicht so schlecht. In der Zustimmung und in den Umfragen gebe ich Ihnen ja recht, aber auch das trifft mich nicht als Regierung in Österreich alleine.
Nein, das habe ich ja gesagt. Das sind eher die Ausnahmen, die derzeit punkten in den Regierungen, als die Regel. Aber da Sie haben die größte Oppositionspartei angesprochen, die gern Nein sagt. Aber offenbar ist das das, was eine relative Mehrheit in dem Land offenbar derzeit gutiert, oder?
Ja, das ist auch nichts, was mich zufriedenstellt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das eine Situation ist, mit der wir zufrieden sein können. Wir sehen, dass viele in diesem Land mit der Politik, mit ihrer persönlichen Situation, mit der Entwicklung ihr Problem haben. Mhm. Ja, mit dem System, da wäre ich schon vorsichtiger. Mit dem System wäre ich schon vorsichtiger.
Ich glaube, das Drittel, das die FPÖ wählt,
ja, schon. Vielleicht, aber was ist unser System? Unser System ist Gesundheit. Und zwar Spitzenmedizin in jedem Alter, bei jedem Einkommen. Wenn man das nicht will, soll man sagen, man zerschlägt es. Man kann auch sagen, unser System ist Medienfreiheit. Wir haben international Beispiele, wie man es zerschlägt. Sehr eindrucksvoll. Wenn man das will, kann man es machen. Wir haben ein Bildungssystem, das wir reformieren. Mhm. Aber ob man es zerschlagen will, ich weiß es nicht. Und die Partei, die das System zerschlagen will, lebt von diesem System. Ich gebe die FPÖ Systempartei par excellence.
Sie scheinen aber bei der Bevölkerung mit diesen Argumenten nicht anzukommen, weil sowohl Sie als auch Ihr Koalitionspartner...
Zumindest bei einem Drittel nicht.
Bei einem Drittel nicht, aber Ihre Umfragewerte, und das nicht nur bei uns, sondern Sie haben ja selber Daten, sind sowohl für die ÖVP und für die SPÖ noch fataler. Ja. Wie wollen Sie das drehen?
Ich glaube nicht, dass wir es mit Zahlen drehen werden, weil ich habe gesehen, dass wir diese Umfragewerte gehabt haben. Da war die Inflationsrate bei 11%, wir haben sie gehabt, da war sie bei 2%. Wir haben sie gehabt, da war das Wirtschaftswachstum minus, jetzt ist ein Plus.
Da hat sich nichts geändert. Wollen Sie einfach aufgeben?
Nein, ich gebe nicht auf, ich bin nicht fertig. Ich wollte Ihnen sagen, von den Zahlen her werden wir diese Umfragewerte wahrscheinlich nicht großartig beeinflussen. Da ist die Wahl mit einem Zacken, Mobilisierung. Wir müssen die Menschen auch wieder emotional ansprechen, nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten. Und emotional spreche ich die Menschen gerne an, weil wo wollen wir denn lieber leben wie in Österreich, in unserem System? Welches System ist denn besser? Wir können uns auf der ganzen Welt umschauen. Welches System ist etwas, wo wir hinwollen, wo wir sagen, das muss es werden als System? Wir müssen auch ein bisschen wieder an dieses Land, an uns selber glauben, auch selber unsere Verantwortung wahrnehmen. Und ich sage ganz ehrlich, ich will in keinem anderen Land leben, außer in Österreich. Wir müssen es reformieren, wir müssen es fit machen, alles gut, werden wir. Aber sich vor der Zukunft fürchten, müssen wir es nicht.
Aber man muss es wirklich reformieren, darum geht es ja. Es fehlt ja den Leuten eine Zukunftsvision, eine positive.
Das ist immer die Frage, wie man sie beurteilt. Die Zukunftsvision ist eine positive. Dieses Land wird reformiert. Das, was wir gestern am 30.06. in der Nacht vorgestellt haben, ist eine Weichenstellung in die richtige Richtung. Und das sagen ja auch viele Experten. Es werden nie alle einer Meinung sein. Wir werden nie nur Zustimmung haben. Aber wenn alles wurscht ist, wenn alles ohnehin keine Wirkung hat, hätte es ja niemand aufgeregt. Und dann hätte ich gesagt, das ist eh nichts. Bleiben wir, wie es ist. Also ich sage Ihnen, wir haben sowohl was unsere Konsolidierung anbelangt, uns ist gesagt worden, wir werden den Defizitpfad so nie verlassen können. 4,5% Zielwert voriges Jahr wird nicht erreicht. Wir haben 4,2% erreicht. Wir haben alles gehalten, was wir versprochen haben. 2,1,0 wird weiter das Ziel bleiben. Und ich sage Ihnen, die Zukunftsperspektive ist eine positive. Warum wollen wir das Schulsystem reformieren? Weil wir den Kindern eine Chance geben, weil sie die beste Chance in Österreich haben sollen. Gesundheit, länger gesund bleiben im Alter, das ist doch eine Perspektive.
Das ist eine sehr gute Perspektive, aber Energie. All diese Sachen müssen mehr sein als Überschriften. Aber ich würde gerne
sagen. Das sind sie doch. Die Zahlen bestätigen mich. Es geht nicht darum, dass wir in der Sache nichts vorweisen können. Das Problem ist, dass wir die Menschen im Herzen nicht mitnehmen.
Ich würde gern kurz auf Ihren Vorvorgänger oder Vorvorvorgänger, den Sebastian Kurz, kommen, der sich mit Herbert Kickl getroffen hat, da wir davon ausgehen können, dass weder der ehemalige ÖVP-Bundeskanzler Kurz noch der FPÖ-Obmann Herbert Kickl der Meinung sind, wenn die zwei sich in der Reichsratstraße treffen, dass das irgendwie ein Untergrundlokal ist, wo das niemand sieht. War das eine bewusste Provokation gegen Sie?
Zu zweit fällt man, glaube ich, nicht ins Versammlungsfreiheitsgesetz, aber man kann sich versammeln und treffen, mit dem man will, wo man will, und man kann reden, worüber man will. Ich fühle mich nicht provoziert.
Mhm. Aber was sagen Sie dazu, dass er da quasi de facto sich entschuldigt hat beim Herbert Kickl?
Seine Sache.
Und Sie wissen aber, dass es Gespräche zwischen Blauen und Türkisen gibt über eine allfällige Zusammenarbeit am Tag nach einer Wahl.
Was soll ich Ihnen dazu sagen? Warten wir die Wahl ab.
Dann kommen wir bitte ganz zum Schluss noch kurz zum ORF, weil da ist einiges. Da gibt es jetzt einen gewählten Generaldirektor, der soll Anfang Jänner 2027 übernehmen. Da gab es irrsinnig viel Aufregung, weil der gilt eigentlich als tadelloser Medienmanager, dass er bei Ihnen war, dass Ihr Generalsekretär öffentlich erklärt hat, dass das sein Kandidat wäre. Ist das alles sehr geschickt abgelaufen?
Also ich kann mich an keine Bestellung eines Intendanten oder Generaldirektors des ORF erinnern, die anders abgelaufen wäre, also ohne öffentliche Diskussion, ohne große Aufregung.
Das stimmt, es hat auch immer die Politik die Entscheidung getroffen. Aber ist das gescheit in Phasen wie diesen, wo Sie haben eine Oppositionspartei, die schon in den 90er Jahren nicht nur mit Zuwanderung gewonnen hat, sondern immer auch mit der Geschichte Postenschacher, Privilegien und Co.
Also wenn ich mich richtig erinnere, was ich mich korrigieren, der Stiftungsrat dieser Oppositionspartei, der am lautesten ist, hat ja auch politische Funktionen gehabt. Und ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass es dass er auch als Person, dass ihm zugeschrieben wird, dass er sich massiv in den ORF eingemischt hat. Also da war sogar die Rede davon, wenn ich mich richtig erinnere, dass er direkt in die ZIP-1
angerufen hat.
Ich weiß nicht, ob das der richtige Ratgeber für Entpolitisierung ist.
Aber sind Sie für eine Entpolitisierung des ORF?
Natürlich. Es ist ja eine Mehr, dass man glaubt, man kann sich Berichterstattung heute von irgendeinem Medium wünschen. Das ist ja ein Märchen. Ich bin zufrieden, wenn es objektiv, fair und faktenbasiert ist.
Gut, vielen Dank für das Interview, Herr Bundeskanzler. Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.